Ich fühle mich, sehr, hört man mich schon? Ja, toll. Ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, aber auch ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ihr jetzt alle denkt, dass ich so weise bin. Aber ihr könnt es ja dann selber beurteilen. Ich darf heute, ich stelle mich nicht mehr vor, ich wurde schon vorgestellt, ne? Ich bin Celine, hallo, ihr wisst es jetzt. Ich darf über Taufe heute predigen, weil wir heute eine Taufe haben werden. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über das Thema Taufe nachgedacht hast, ob das für dich was ganz Normales ist oder ob das für dich ein fremdes Konzept ist. Vielleicht bist du getauft, vielleicht nicht, vielleicht ist die Situation irgendwie kompliziert bei dir. Aber ich will euch bitten, dass egal wo ihr gerade steht, dass ihr euch einfach mal drauf einlasst und Jesus in eure Herzen sprechen lasst. Ich kann hier nicht für jede individuelle Situation sprechen, aber deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass ihr einfach prüft, dass ihr schaut, was für euch wichtig ist, was Gott euren Herzen sagen will und eure Herzen weit macht. Und dafür will ich einfach noch kurz beten, bevor wir starten, und dann geht's los. Herr Jesus, ich will dir danken für dieses Thema. Ich danke dir, dass du dir einfach was Geniales mit dem Thema Taufe ausgedacht hast. Und ich bitte dich, dass das, was du heute sagen willst, in die Herzen fällt, an den richtigen Ort fällt und du Menschen berührst und du deine Worte weitergibst, Jesus. Amen. Ich will starten mit einem Vers aus Apostelgeschichte 22, Vers 16. Da steht: Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz Zeit nehmt und euch einfach mal in euch reinhört und überlegt, was dieser Vers in euch auslöst. Was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Ich glaube, wenn wir uns mit einem Thema in unserem Glauben beschäftigen wollen und das verstehen wollen, dann bringt es wenig, sich nur mit Gedanken und Bibelstellen zu diesem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hilft, aber ich glaube, wir können ein Thema nur verstehen, wenn wir denjenigen verstehen, der es sich ausgedacht hat. Wenn wir ein Thema im Christentum verstehen wollen, müssen wir Christus verstehen. Wir müssen Gott verstehen. Wir müssen Christus verstehen, wenn wir ein Thema aus dem Christentum verstehen wollen. Und deswegen beginnen wir heute mal bei dem, wo alles begonnen hat, und zwar bei Gott selber. Wer ist Gott überhaupt? Wir sprechen oft von ihm als den Schöpfer aller Dinge. Er ist heilig und gerecht, aber ich würde ihn voll gern mal selber zu Wort kommen lassen. Und es gibt in 2. Mose 34, Vers 6 eine Stelle im Alten Testament, wo Gott sich selber vorstellt und wo er sich beschreibt. Und da sagt er: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade über 1000 Generationen erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte Generation verfolgt. So stellt sich Gott selber vor. Und ich denke mir, was für ein Gott, oder? Es klingt so mächtig, es klingt so aufregend und ich stelle mir das so cool vor, wenn Gott sich mir so vorstellt. Aber das Ding ist, da gibt es ein kleines Problem und das Ganze ist auch ein bisschen gefährlich, weil Gott zu heilig ist für uns. Und man kann sich das so vorstellen, heilig ist so ein abstrakter Begriff, man kann sich so vorstellen wie mit der Sonne. Die Sonne ist so einzigartig und so essentiell. Die Sonne sorgt dafür, dass unser ganzer Planet irgendwie funktioniert. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben, es würde nicht funktionieren. Und die Sonne ist wunderschön und sie tut so gut. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr in der Sonne steht. Es ist so schön warm. Aber wir würden sterben, wenn wir versuchen würden, die Sonne zu berühren. Wir würden es nicht überleben, direkt an die Sonne zu kommen. Und das ist das, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Und er sagt aber auch über sich selber, dass er barmherzig ist und gnädig und langmütig und reich an Güte und Treue. Wie passt es jetzt zusammen, dass jemand, den wir gar nicht berühren können, weil er irgendwie zu krass für uns ist, trotzdem so gnädig ist und so treu? Und weil Gott so ist, hat er Folgendes beschlossen. In 2. Mose 29, Vers 46 sagt er zu dem Volk Israel: Und ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich Jahwe ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat und ihn und in ihrer Mitte wohnen. Ich, Jahwe ihr Gott. Obwohl Gott viel zu heilig für uns Menschen ist und wir sind nicht heilig, weil wir böse Dinge tun. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch hier ist, der sagt von sich, er ist ein guter Mensch. Da ist immer die Frage, was ist ein guter Mensch? Ich glaube, ein guter Mensch ist jemand, der gute Dinge tut, der niemals lügt, der niemals lästert, der niemals stiehlt. Zu stehlen gehört übrigens auch Schwarzfahren. Der niemals seine Eltern anschreit und der immer gute Gedanken hat. Man könnte auch sagen, der immer die 10 Gebote einhält. Und da wir das nicht erfüllen können, in anderen Worten, da wir nicht heilig sind, können wir nicht in Gottes Nähe kommen. Trotzdem sagt er, es ist sein sehnlichster Wunsch seit Erschaffung der Erde, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er möchte unter uns wohnen. Und die Menschen im Alten Testament konnten früher nur Gemeinschaft mit Gott haben, wenn sie sich von ihren Sünden, also von ihren schlechten Taten, reingewaschen haben. Und es ging nur, indem jemand anders die Strafe für diese Taten auf sich genommen hat. Und das ging dann in Form von Tieren, die sie Gott als Opfer dargebracht haben. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Es gab da so ein Altar, irgendwann gab es einen Tempel und so weiter. Das sind oft Geschichten, die man ja liest, die auch im Kindergottesdienst sind. Und ich habe mir das vor langer so vorgestellt, ja, es war halt so, die haben da gelebt und irgendwie einmal ein paar Wochen haben sie halt da so eine Ziege hingelegt und dann war gut. Aber wenn man das mal liest, die haben das einfach andauernd gemacht. Das ging nicht anders, weil wir so viele Dinge tun, die nicht gut sind, die böse sind, die einfach nicht zu Gott passen, dass es einfach die ganze Zeit nötig ist. Und ich denke mir so, wie anstrengend, so verrückt, dass da einfach andauernd, wenn ihr mal 3. Mose lest, andauernd war das nötig, dass diese Opfer gebracht wurden, damit man in Gottes Gegenwart kommen konnte. Und aus der Geschichte sehen wir zwei Sachen. Erstens, wir sehen, wie heilig und vollkommen Gott ist. Und zweitens, wir sehen, wie schuldig und unvollkommen wir Menschen sind. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das Ganze mit Taufe zu tun hat. Aber genau das. Das ist auch mein erster Punkt. Taufe heißt anzuerkennen, dass wir schuldig, in anderen Worten unheilig sind und Gott vollkommen heilig ist. Das ist ein Punkt, der Taufe bedeutet. Wir erkennen an, dass wir schuldig und nicht heilig sind, aber Gott vollkommen heilig ist. Und als guter Christ wissen wir natürlich, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Da kommt noch was, da kommt das und derjenige, der Grund ist, warum wir hier sitzen, der Grund ist, warum wir uns Christen nennen. Christus, Jesus, das war, vorhin hatten wir das Ding, das wäre jetzt die Antwort, wo alle Kinder im Kindergottesdienst Jesus sagen, weil es ist immer Jesus. Aber es ist wirklich immer Jesus. Und das ist mein zweiter Punkt. Taufe heißt zu verstehen, dass Jesus das endgültige Opfer war, das dafür sorgt, dass wir jetzt als Heilige in Gottes Gegenwart kommen dürfen. Zu verstehen, dass Jesus das endgültige Opfer war, das dafür sorgt, dass wir jetzt als Heilige in Gottes Gegenwart kommen dürfen. Ich erkläre kurz, was ich damit meine, das ist ein bisschen ein längerer Satz. Jesus, der auch Gott ist, der selber Mensch wurde, um uns für alle Male zu erlösen, und uns von all unserer Schuld, von unserer Unvollkommenheit und von allem, was uns von Gott trennt, zu befreien. Durch ihn ist es möglich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wir denken oft, dass Gott irgendwie erst durch Jesus so richtig persönlich geworden ist. Dass er davor irgendwie so unpersönlich war und durch Jesus ist es jetzt irgendwie persönlich. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das Alte Testament ist so voll von Momenten, wo Gott so persönlich auf Menschen eingeht. Und ich habe letztens eine Stelle gelesen, die mich so bewegt hat. Da hat Gott ist mit dem Volk Israel durch die Wüste gegangen Und Mose hat das Volk geleitet und Gott hat dann zu Mose gesagt, so, hey, ich glaube, es ist besser, wenn ich mich ein bisschen fernhalte, weil ich müsste euch eh andauernd bestrafen, weil ihr macht nur Mist. Und Mose war dann so, oh, ja, weiß nicht, ist irgendwie doof, fühle mich ein bisschen lost ohne dich. Und mich hat es so bewegt, was Gott geantwortet hat. Und ich war so, ach, das ist einfach crazy. 2. Mose 33, 14, Jahwe erwiderte, wenn ich mitgehe, würde dich das dann beruhigen. Und ich war so, hä? Wir haben gelernt, so ein heiliger Gott, der viel zu heilig ist, der viel zu perfekt ist, wo man nicht mal in die Nähe kommen kann, den juckt es jetzt, ob Mose ein bisschen beruhigter ist, ob es ihm ein bisschen besser geht, wenn er nicht doch mitkommt. Und ich war so, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, warum ihn das überhaupt interessiert. Und deswegen, es war schon immer so krass, Gottes Herz und Gottes Kern, an uns persönlich dran zu sein und mit uns Gemeinschaft haben zu wollen und sich zu interessieren, wie es uns geht, was wir brauchen. Und was für ein Gott, der sich so um seine Menschen kümmert. Genauso hat er sich auch überlegt, was er für uns tun kann, wie er uns segnen kann, wie er der ganzen Welt die Möglichkeit geben kann, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich denke mir so, hey, so einen allmächtigen Gott, dem könnte es doch gefallen, dass wir uns abrackern müssen, dass wir ihm dauernd Opfer bringen müssen, um ihm, zu ihm zu kommen zu dürfen. Aber Gott ist so voller Liebe, dass er diese Art von Macht überhaupt nicht ausüben will. Er kann sie wahrscheinlich gar nicht ausüben, weil es nicht zu seiner Liebe passen würde. Und das ist so verrückt, dass Gott sagt, also ne, das ist doch, was ist mächtiger oder was drückt mehr Macht aus, als dass Leute sich dauernd buckeln müssen, um zu dir zu kommen. Aber Gott sagt, nein, ich brauche diese Art von Bestätigung nicht. Ich will sie nicht. Ich möchte mit Menschen Gemeinschaft haben, ohne dass sie das machen müssen. Und Jesus, der am Kreuz dafür gestorben ist, dass wir Gott ganz neu erfahren können, dass wir zu ihm kommen können und vor allem, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können, sagt in Johannes 3,16, den Vers kennen viele, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Weil Jesus und Gott sind so eins und haben sich beide so sehr gewünscht, dass es aufhört, dass Menschen immer irgendwas tun müssen, um zu Gott kommen zu dürfen, dass sie gesagt haben, hey, ich gebe mich selber hin, dass es endlich möglich sein wird. Ich bringe selber das endgültige Opfer, dass es aufhören kann, weil er uns so sehr liebt. Und der Punkt ist mir so wichtig, wisst ihr, wenn wir begreifen, was das bedeutet, dann stellt sich die Frage nicht, ob Taufe jetzt so relevant ist. Der Gott, den wir hier vor uns haben, der so gut ist und treu und mächtig und heilig ist, wer bin ich, dass ich nur eine Sache in Frage stelle, zu der er uns auffordert in seinem Wort? Ich glaube, wenn wir begreifen, wer Gott ist, dann müssen wir uns manche Fragen nicht stellen, weil warum sollte ich ihn denn anzweifeln? Das heißt nicht, dass man nicht nachdenken darf, dass man nicht seine Fragen haben darf, aber ich glaube, vieles erledigt sich, wenn man Gott kennt, wenn man ihn erkennt. Und das ist das Erkennen von dem, wer Jesus ist, das uns dazu bringt, Schritte im Glauben zu gehen. Es geht nicht um den perfekten Zeitpunkt oder die richtige Predigt, sondern es geht um Jesus. Unser Jahresmotto ist Jesus, Punkt. Es geht darum, ihn zu erkennen und das bringt uns dazu, solche Schritte zu gehen. Nicht, ob das jetzt perfekt reinpasst, ob das jetzt irgendwie die richtigen Leute sind oder ob das jetzt irgendwie sich irgendwie krass und glamourös anfühlt. Und als Johannes die Menschen damals getauft hat, bevor Jesus kam, hat Johannes der Täufer die Menschen als symbolischen Akt getauft, um sie von ihren Sünden reinzuwaschen. Und ich denke mir so, hey, sogar das hätten wir nötig, oder? Einfach nur immer mal wieder reingewaschen zu werden. Aber die Taufe auf den Namen des Herrn bedeutet nicht nur reingewaschen zu werden, sondern für immer reingewaschen zu werden und ein völlig neues Leben zu bekommen. Die Bibel sagt, dass wir durch die Taufe Anteil an der Auferstehung von Jesus haben. Das heißt, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen dürfen und dass wir das Leben, das aus Jesus kommt, annehmen dürfen. Von dem, der alles neu macht, von dem Lamm, das gestorben ist für uns. Also Taufe heißt nicht nur rein gewaschen zu werden, sondern neues Leben zu bekommen. In Galater 3, Vers 26 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wir haben ihn angezogen. Das bedeutet, er umhüllt uns. Das heißt, wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht mehr unsere Schuld, weil Jesus uns komplett umhüllt. Und ich denke mir so, Jesus umhüllt uns, Gott sieht nicht mehr unsere Schuld. Das heißt, wir müssen keine Opfer mehr darbringen, um zu ihm zu kommen. Und da denke ich mir, komm mal, wie winzig ist dieses Opfer der Taufe im Gegensatz zu dem, was früher nötig war. Und mein letzter Punkt, den ich ganz kurz anreißen möchte, ist, Taufe bedeutet nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine neue Familie. In Apostelgeschichte 2,41 steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Krass, oder? Stellt euch vor, heute so 3000 Leute mehr. Aber wisst ihr, wir sind alle so vernetzt und wir kennen so viele Menschen. Und da spreche ich vor allem zu meiner Generation. Wir sind aber eigentlich innerlich so krass dran gewöhnt, allein durchs Leben zu gehen. Wir schauen, dass wir uns zu so wenig wie möglich verpflichten, damit wir nicht enttäuscht werden und damit wir schnell einen Rückzieher machen können, wenn es doch nicht mehr passt. Und Gott hat sich das nicht so gedacht. Gott will dich ganz und Gott will aber auch seine Kirche ganz. Und das ist miteinander verbunden, das kann man nicht trennen, das ist verwoben miteinander. Und mit der Taufe bekennen wir vor der ganzen Gemeinde, bekennen wir uns zu Jesus. Und das heißt nicht, dass du hier nicht willkommen bist, wenn du dich nicht taufen lässt, aber das heißt, dass deine Mauern, deine Sicherheitssysteme, dass die in deinem Herzen abgetragen werden dürfen. Weil dieses Leben nicht dazu gedacht ist, alleine durchzugehen. Und weil Christsein nicht dazu gedacht ist, es alleine zu leben. Jesus sagt, dass die, die an ihn glauben, seine Familie sind. Dass die, die an ihn glauben, seine Schwestern, seine Brüder, seine Mutter, sein Vater sind. Und eine unserer Werte als Kirche heißt, Familie ist unser Kern. Und damit meinen wir nicht nur leibliche Familie, sondern auch geistliche Familie. Und ich weiß, dass dieses Thema oft viel Schmerz, viel Enttäuschung und viel Verletzung mit sich bringt. Aber ich will dich so sehr ermutigen, dass wenn das ein Punkt ist, der dich von Taufe abhält, dass du Angst hast, dich auf Menschen einzulassen, dass du damit vor Gott kommst. Dass du es Gott bringst, dass du Gott deine Zerbrochenheit bringst und dass du dir von ihm zeigen lässt, was seine Gedanken dazu waren. Und was das Ganze für dich in deiner Situation bedeuten könnte. So wie Gott so persönlich zu Mose geredet hat, so will er dir auch sagen, wie das gerade in deiner Situation aussehen kann. Taufe bedeutet nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine neue Familie. Und ich glaube, und das habe ich diesen Sommer so neu lernen und begreifen dürfen, dass Glaubensschritte nicht aus überkrassem Wissen folgen oder aus jeden Sonntag in Gottesdienst gehen. Das ist gut, aber das ist eine Folge von etwas. Und ich habe da 4 Punkte aufgeschrieben, wo ich glaube, dass daraus Glaubensschritte folgen, dass daraus ein Schritt wie die Taufe, aber auch andere Glaubensschritte folgen. Und das ist einmal, dass wir unendlich fasziniert von der Schönheit Jesu sind, dass wir zutiefst ergriffen von Gottes Heiligkeit sind, dass das Evangelium und die Erlösung durch Jesus unser größter Schatz ist und dass wir uns mehr als andere danach sehnen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und ich will dich fragen heute, bist du unendlich fasziniert davon, wie schön Jesus ist? Und bist du zutiefst von Gottes Heiligkeit ergriffen? Ist das Evangelium, das du erlöst leben darfst, dein größter Schatz, den du besitzt? Und sehnst du dich mehr als alles andere danach, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Und ich glaube, wenn wir nicht zu diesen Punkten kommen, dann werden wir keine Glaubensschritte gehen. Und dann werden wir Schritte wie die Taufe nicht gehen. Und wenn wir sie gehen, dann tatsächlich sogar nicht aus dem richtigen Herzen. Was nicht heißt unbedingt aus dem falschen Herzen, aber nicht aus dem Herzen, das dich dazu bringt, wirklich Jesus kennenzulernen und wirklich im Glauben voranzugehen. Und da geht es nicht darum, dass man einen Status erlangt, als ich bin getauft oder ich habe das oder ich habe das, sondern es folgt daraus, dass wir diese Dinge, dass wir da reinkommen, dass wir sehen, wie schön Jesus ist, dass wir sehen, wie heilig Gott ist und dass wir jeden Tag aufwachen mit so einer Dankbarkeit, erlöst zu sein und dass wir haben im ersten, im Familiengottesdienst haben wir darüber geredet, wie Gottes Herrlichkeit vollkommen da sein wird auf der neuen Erde, im ewigen Leben. Und das ist das, wonach wir uns hier, wenn wir einmal ein Stück von Gottes Herrlichkeit geschmeckt haben, dann glaube ich, geht es nicht anders, als dass es unser sehnlichster Wunsch ist. Und ich will dich hier nicht zu irgendeiner Entscheidung bringen. Ich will nur, dass wir lernen, vor Gott zu kommen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und allein er kann uns diese Offenbarungen schenken. Jemand, der hier auf der Bühne predigt, kann nur versuchen, auf ihn zu zeigen. Aber das, was in unseren Herzen bewegt wird, das kann nur durch Jesus passieren. Und ich will dich ermutigen, nicht zu überlegen, wann so eine Taufe perfekt in deinen Terminkalender passt oder was der perfekte Ort dafür ist oder was du dann am besten sagen solltest oder wer dabei sein sollte. Das ist nicht der Sinn von Taufe. Es ist nicht der Sinn von Taufe, dass es das perfekte Event ist und dass dir die richtigen Leute zuschauen und du die richtigen Worte hast. Sondern Taufe bedeutet anzuerkennen, wie heilig Gott ist und wie dringend wir unser altes Leben ablegen müssen, um zu ihm zu kommen. Und zu verstehen, wie reich an Gnade und Güte und Treue er ist. Und ich will dir mal eine Frage noch mitgeben. Wenn dieser heilige Gott vor dir stehen würde und dir in die Augen schauen würde, würdest du dann noch genauso über Taufe denken, wie du jetzt gerade über Taufe denkst? Wenn du diesem Gott begegnen würdest, würdest du noch genauso über Taufe denken, wie du jetzt über Taufe denkst? Und ich will damit gar nicht sagen, dass deine Gedanken über Taufe falsch sind, aber ich will, dass wir lernen, unsere Einstellungen anhand von dem einen wahren Gott zu messen und nicht anhand von unseren Gefühlen, von unseren menschlichen Maßstäben, von unseren Erfahrungen und so weiter, sondern von dem, was Gott sagt. Und wir müssen so krass lernen, von so einer Predigt nach Hause zu gehen und zu schauen, okay, Gott, was willst du mir jetzt sagen? Und nicht zu sagen, okay, cool, habe ich gehört, habe ich abgespeichert, ist vielleicht mal ganz nützlich. Das ist nicht der Sinn von so einem Gottesdienst, sondern dass wir das mitnehmen und dass Gott in unserem Herzen was bewegt. Und ich will euch ermutigen, die Woche was mitzunehmen und dafür wirklich vor Gott zu kommen. Und das eine ist, wenn du noch nicht getauft bist, dann frag Gott ganz persönlich. Frag Gott, was seine Gedanken dazu waren und wie das bei dir persönlich gerade ausschauen kann. Lies die Bibel, schau, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Lies Verse und frag auch Gott dazu wieder. Und sprich mit Menschen. Sprich mit Christen, die sich schon taufen haben lassen. Sprich mit deiner Kleingruppe, sprich mit deinen Leitern und komm mit Menschen ins Gespräch. Und wenn du schon getauft bist, will ich dich ermutigen, diese Woche dich auch nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und mal ganz neu rauszufinden, was eigentlich Taufe für dich bedeutet. Auch was deine Taufe, die schon passiert ist, eigentlich bedeutet. Vielleicht hast du dich taufen lassen und realisierst gar nicht, was das eigentlich für ein genialer Schritt war. Vielleicht will Gott dir immer noch durch deine Taufe, auch wenn sie schon 20 Jahre her ist, was zeigen. Und rauszufinden, hey, wie stehe ich eigentlich zur Taufe? Habe ich das ausgeschöpft? Habe ich verstanden, was das bedeutet hat? Habe ich verstanden, dass ich ein neues Leben bekommen habe? Und ich will dich ermutigen, wenn du schon getauft bist, erzähl anderen davon. Erzähl dein Zeugnis, sag, was Gott bei dir bewegt hat und warum du dich entschlossen hast, dich taufen zu lassen. Und was Gott bewegt hat, bevor und als du dich taufen ließt. Und wir werden jetzt noch in ein Lied gehen und dann werden wir das ganz praktisch hören, was Menschen bewegt hat, sich taufen zu lassen und wie das ganz konkret im Leben aussieht und was Gott verändern kann und was es einfach auslöst, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er sich bei das er uns bei sich haben möchte. Und macht da euer Herz einfach nochmal weit in dem Lied jetzt, weil ich glaube, dass Zeugnisse eine richtige Kraft haben, dass sie uns auch nochmal auf einer anderen Ebene berühren als eine Predigt. Yes, Amen.